Herzlich willkommen zu Life After Art School, einem Podcast der Hamburg Open Online University in Kooperation der Hochschule für Musik und Theater und der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Mein Name ist Cornelius Puschke, ich moderiere diesen Podcast in wechselnden Konstellationen mit Nora Sternfeld und Anne Meerpohl und heute sitze ich hier gemeinsam mit Nora. Hallo Nora.
Hallo. Hey.
Ja, für diesen Podcast treffen wir Menschen, die an einer Kunsthochschule studiert haben und fragen, wie sie leben und arbeiten. Wir spüren ihren Wegen und Umwegen nach, den Zufällen und Momenten, in denen sich ihre Arbeit veränderte. Wie kam es zu der Entscheidung, KünstlerIn werden zu wollen? Welche Rolle spielte das Studium für ihre künstlerische Praxis? Und wie sieht ihre konkrete Arbeitsrealität jetzt aus? Wir sprechen darüber, ob man Kunst machen überhaupt lernen kann und wenn ja, wie. Wir sprechen über die sozialen Aufgaben und die politische Verantwortung, die mit künstlerischer Arbeit einhergeht. Und inwieweit sich Kunst immer mit dem Ort verbinden muss, an dem sie stattfindet.
Und wir sitzen hier heute in der Locke mit Christoph Schäfer.
Hallo
Christoph, ich darf dich vorstellen. Christoph, du bist bildender Künstler und Aktivist. Du lebst hier in Hamburg und du bist seit 2023 Professor für Malerei und partizipative Strategien an der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg. Also einer, der nach der Hochschule Professor geworden ist. Aber bis dahin hast du einen Weg und auch sehr viel gemacht, was sehr viele Leute auf der Welt beeinflusst hat. Auch mich in Wien als jungen Menschen. Seit Anfang der 1990er Jahre beschäftigst du dich mit dem urbanen Alltag und der Produktion von Räumen für und durch kollektive Wunschproduktion. Darüber werden wir heute sicher sprechen. Was ist das, kollektive Wunschproduktion? Und dabei entstehen, wie ich finde, oft unerwartete neue Strategien zu denken und zu handeln. Und zwar nicht alleine. Und Strategien, die immer darauf basieren, sich eine andere mögliche Welt vorzustellen und diese dabei bereits ein bisschen und manchmal auch mehr als nur ein bisschen zu verändern. Auch darüber werden wir heute sprechen, wenn wir über den Ort sprechen, nämlich die Locke, wo wir hier sitzen. Deine reflektierten und in diesem Sinne Möglichkeitsraum erweiternden Auseinandersetzungen spiegeln sich in einem breiten Spektrum von Arbeiten wider, die manchmal intervenierend sind und sich in ungewöhnlichen Zeichnungen, Installationen und kollektiven Projekten manifestieren. Ich hoffe, dass wir über einige von denen heute sprechen werden, aber jetzt bin ich mal sehr froh, dass wir da sind. Hallo Christoph.
Hi. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ich finde es eine Ehre. Auf jeden Fall, wir sitzen hier in der Locke und vielleicht fangen wir damit mal an. Erzähl doch mal, warum wir hier sitzen, wo wir hier sitzen, wie es zu diesem Ort mit seinem wunderbaren Ausblick hier am Hamburger Hafen kommt.
Super. Ja, oh Mann, da könnte man jetzt relativ viel erzählen, weil glaube ich, mit diesem Ort wahnsinnig viele Leute zusammenhängen und die auch viel mit der Kunsthochschule zu tun haben. Also, was erwähnen wir denn dann hier am allerwichtigsten? Also, was mein Leben betrifft, habe ich mit dem Pudel zu tun, seit er hierher gezogen ist an die Hafenkante. Hier drunter unter der Locke ist der Golden Pudel Club. Und ich glaube, der zog hier 1993 ungefähr, vielleicht 94, 93 hierher. Und war sofort abrissbedroht, weil an dieser Stelle die Stadt den Pudel abreißen wollte. Und statt dessen, was man jetzt hier als Park Fiction sieht, sollten Häuser gebaut werden. Also Pudel weg, Park gab es noch gar nicht. Und in der Situation haben wir auch sehr früh sozusagen zusammengearbeitet. Das war zu dem Zeitpunkt, war der Pudel aber zunächst eher ein Laden, der nicht so für Kunst stand, sondern für Musik. Und das Moment von Kunst kam eigentlich rein dadurch, dass Roberto Ort so Ausstellungen hier gemacht hat in der Galerie, die damals die erste Serie hieß Semi-Prominente Stellen aus und hatte die, hatte die lustige, das lustige, ganz tolle Konzept, dass Leute, die keine Künstlerinnen sind, sondern irgendwie semi-prominent sind, also Paschutan, Buzzari, Ted Geier, keine Ahnung, so, ne? Und dass die dann handgemalte Bilder malen müssen, 5 handgemalte Arbeiten mussten die ausstellen. Und das war so ein bisschen, glaube ich, Roberto Orts Take, wie kriegen wir das Handgemachte in den Situationismus zurück bei dem Versuch, den irgendwie wieder zum Leben zu erwecken. Und sozusagen die Schiene Asger Jorn aufleben zu lassen und, sagen wir mal, die Malerei vernichtende Seite der Situationisten wieder zurückzuschieben, sozusagen. Irgendwie so, jetzt, okay, Mann, ey, das war jetzt gleich ein Geballer.
Ja, aber jetzt hast du uns so ein bisschen gesagt, was das mit Kunst zu tun hat und was hat es jetzt so mit Politik und Wunschproduktion und so zu tun?
Ja, also hier im Viertel haben sich im Anschluss an die Kämpfe um die Hafenstraße sehr viele Leute zusammengefunden. Zusammen zu einem Netzwerk, muss man sagen, und zu einer Gruppe, der Kern war der Hafenrandverein für selbstbestimmtes Leben und Wohnen auf St. Pauli. Und ich habe irgendwann 1994 gesehen, dass die einen Park haben möchten. Und das war zunächst mal so eine Art strategische Forderung, um hier die Bebauung und den Verkauf des Elbufers zu verhindern. Und ich bin rein in die Gruppe und ich hatte selbst super viel Interesse an Parks aus verschiedenen Gründen. Zum einen eben, weil das als Thema sozusagen wieder auftauchte, an der Kunsthochschule nämlich, über Figuren wie Dan Graham und Ludger Gerdes und Rüdiger Schöttle auch. Und die alle sich mit den Parks des 19. Jahrhunderts beschäftigt hatten und irgendwie interessierte die daran und mich dann eben auch, dass in diesen Parks des 19. Jahrhunderts das Symbolische als Folly-Architektur auftauchen kann und sozusagen die so interessant an so einer Stelle zwischen dem Realen und dem Symbolischen hängen. Jetzt nicht im Lacan'schen Sinne, sondern mehr so im Alltagssinne gesagt. Also, dass da eine Pyramide gebaut wird bei Fürst Pückler und eine Referenz ist an irgendwie humanistisches Connected-Sein mit Wissen aus vergangenen Zeiten, was dann sozusagen sich in den englischen Gärten des 18. Jahrhunderts widerspiegelt und des frühen 19. Jahrhunderts. Und was damals für uns interessant war, sozusagen, war, könnte das eine Alternative sein zu dieser Entleerung der Zeichen in der Postmoderne? Und könnte das eine Alternative auch sein zu der, sagen wir mal, Zurückhaltung und Unverfänglichkeit der Moderne? Und wie könnte sozusagen das Imaginäre wieder zurück in die Stadt kommen? Und wie könnte das passieren, dass man das mit vielen Köpfen macht und nicht nur alleine? Und da ist diese Verbindung zum Pudel ist da jetzt nicht so zufällig, weil in der Musikszene macht man das ja schon seit, würde ich sagen, 40, 50 Jahren. Man stellt sich Stimmungen vor, Atmosphären, Lebenswelten, Lebensvorstellungen und setzt die relativ schnell um, weil das mit Musik irgendwie laut, kollektiv, super geht. Und in der Kunst ist es nicht ganz so einfach. Und mich hatten zu der Zeit halt so partizipative Methoden interessiert. Und deshalb haben wir hier in diese Initiative, die es schon gab für den Park, dann diese Idee der Wunschproduktion reingebracht, wo es darum ging, wie kann man eigentlich mit vielen Leuten Ideen entwickeln, was hier passieren soll, und zwar bis ins Detail entwickeln. Und wie soll sich das anfühlen? Ganz grundsätzlich zu fragen, was soll dieser Ort können in Zukunft?
Du hast, als das alles mit dem Pudel hier losging, an der HFBK studiert, ne?
Ich war da so quasi im Absprung.
Mitte der 90er. Und hast wann angefangen, an der HFBK zu studieren?
85 oder 86.
Das heißt, das fiel quasi ineinander, das Ende deines Studiums und deine künstlerische Praxis und dein politisches Engagement hier, wo jetzt der Pudel ist. Und es ist sozusagen eigentlich diese Lebensphase, von der wir sprechen, an der sitzen wir sozusagen. Können wir das, also ist das plausibel so zu so formulieren, dass diese Lebensphase, ungefähr, dieser Ort und diese Lebensphase unmittelbar miteinander zusammenhängen?
Also ehrlich gesagt, war das aktive Studium, habe ich so das Gefühl, es war so 3 Jahre war ich so super präsent an der Hochschule und dann ging es darum, Schritte rauszufinden, relativ schnell bei mir. Und dann war mein Weiter natürlich in diesem Kontext viel mehr, als ich vielleicht dann damals dachte, dass ich da drin bin. Diese Versuche rauszugehen, die hingen dann zusammen mit eigentlich auch Versuchen in der Kunst, sozusagen künstlerisch über so ein Werkverständnis von Malerei, Skulptur, lala, rauszugehen. Und das kam interessanterweise eben zusammen mit dem Beginn von Acid House und dann eigentlich so einem kompletten Umsteuern in den Subkulturen, weg von, sagen wir mal so, Werkformaten hin zu Gefügen aus DJs, Dancefloors, Situationen erfinden.
Also auch weg von den Kunstinstitutionen ein Stück weit hin zu anderen Orten, die auch künstlerische Praktiken ermöglichen, aber aus anderen selbstbestimmten Verständnissen heraus.
Ja, also so quasi die Abschlussprüfung an der Kunsthochschule habe ich, das war eine kollektive, nee, eine Duo-Arbeit zusammen mit Kathy Skeen habe ich die gemacht in einem Club hier in St. Pauli. Im Unit hieß das und die Arbeit hieß Promised Land, das Versprechen der Stadt. Und da haben wir so Räume, die die nicht benutzen durften. Das waren so ein Separé und ein Lustbad, wo man so mit 10 Personen drin baden hätte können. Das haben wir reaktiviert, weil das durften die Clubbetreiber eigentlich nicht benutzen. Und das war sozusagen früher Madame Pompadour, so ein Strip-Lokal gewesen mit Separés hinten drin. Und das war zu dem Zeitpunkt dann eben so ein Techno-Club. Und diese Arbeit, genau, und die haben wir, da haben wir sozusagen diese Räume sehr Dan Graham geprägt noch übertragen in die Disco und die Disco zurück übertragen in diese Separés, um sozusagen so das Private und das Kollektive und beides als Orte des Begehrens miteinander irgendwie so zu verschränken. Und das hatte, und es ging aber auch so um sowas wie die jüngste Vergangenheit dieses Orts zurückbringen in seine Gegenwart. Also so ein Benjamin-Gedanke spielte eine Rolle. Und das Ganze aber auch so funktionieren zu lassen in diesem Club. Das war es war eine tolle Arbeit, aber eben in dieser Abschlussphase sozusagen, das war für uns, haben wir und das, da, also Kathy und ich beide damals das erste Mal sowas richtig außerhalb von so einem klassischen Werkbegriff gemacht und uns in das Soziale sozusagen experimentell reinbewegt und auch in die Musikwelt dann damit sehr stark reinbewegt. Und und das war gleichzeitig schon auch so der Sprung raus aus der Hochschule.
Also dieses Raus- und Reinbewegen ist genau das, was mich auch interessiert und wo ich auch wirklich glaube, dass diese Praxis einzigartig ist. Und jetzt frage ich dich deswegen in Bezug wieder zurück zur Kunst auf das, was du gesagt hast, viel mehr, als wir damals wussten. Also wie würdest du sagen, wie würdest du das beschreiben, diese Rolle der Kunst in allem, was du machst und auch in allem, was du bewegst?
Also Rolle der Kunst und Rolle der Kunsthochschule, schnell auseinandergehalten. also man könnte ja denken, dass Kunst, wenn sie interveniert in so Alltagsbetriebe, so einen Moment von Kreativität reinbringt, wenn man so will. Ne? Das ist, glaube ich, die normale Auffassung und so wird sie auch eingesetzt und ich muss zugeben, das passiert auch. Das machen wir auch. Also ich glaube, das. Aber was viel wichtiger ist, ist, glaube ich, dass es in der Kunst so einen Moment des Zurücktretens gibt. Und das wird normalerweise, muss man sich das nicht sehr bewusst machen, weil der White Cube ist schon dieses Zurücktreten. Alles, was man da reinstellt und mit 6 Meter Abstand an die Wand hängt, da kannst du ja jeden Alltags Kram reinhängen und sofort ist das in diesem Reflexionsraum. Das ist in der Echtwelt nicht ganz so einfach, aber es ist so ein Moment, ich würde mal sagen, das ist verwandt auch mit so einem philosophischen, kurz mal zurücktreten.
Ein Moment der Unterbrechung.
Ja.
Und diese Unterbrechung, das finde ich schon sehr interessant. Das ist eine gewisse Disziplin auch oder auch Form. Und das ist vielleicht das, was dir jetzt auch wichtig ist oder was du entwickelst, wo es einfach nicht nur um diese reine Präsenz im Sein des Veränderns geht, sondern gleichzeitig um dieses Verändern und um das Potenzial einer Reflexion mitten in diesem Verändern.
Und was mir eigentlich wirklich wahnsinnig wichtig ist, ist, in so einer Alltagswelt, in diesem Trott, wenn man das hinbekommt, da drin Räume zu machen und zu vergrößern, die, in denen man sich gemeinsam was vorstellen kann. Und wo man das Leben nicht so als so gegeben hinnimmt, ne? Sondern den möglichst auszudehnen. Erstmal, hey, lass uns, das könnten wir uns doch alles anders machen hier. Also die Hauptprovokation des ersten Park Fictions und der ersten Fragebögen, die eigentlich schlichte Fragebögen waren, die wir verteilt haben, die Hauptprovokation war, thought-provoking in dem Sinne sozusagen, war, dass Leute gesagt haben, also ich habe den Zettel gekriegt und ich habe dann gedacht, warum mache ich mir eigentlich nicht den ganzen Tag darüber Gedanken, wie es vor meiner Haustür aussieht? Das, warum machen wir das nicht? Warum dürfen wir das nicht? Warum wird das von uns ferngehalten? Und das ist so ein bisschen wie des Kaisers nackte Kleider. Ne? Man stellt einfach die Frage mal. So, Leute, und wir stellen die zusammen. Und da ist das dann auch nicht nur eine Umfrage gewesen in dem Fall, weil der Staat, der Senat in dem Fall, die wollten hier ja nicht, dass ein Park hinkommt zunächst. Und die wollten, dass der Pudelclub abgerissen wird. Da war es sozusagen, ich habe jetzt gerade einen Faden verloren, sorry.
Naja, also...
Ach so, nee, ich weiß es jetzt auch wieder. Sorry, nur ganz kurz. Also der Punkt für mich war an der Stelle, dass wir nicht einfach eine Umfrage gemacht haben. So im Sinne von, wir fragen irgendwas ab in der Nachbarschaft und holen uns irgendwie ein Meinungsbild und machen hinterher damit, was wir wollen. Sondern das war eher etwas, was zu der Zeit auch schon diskutiert wurde als militante Untersuchung. Das heißt, man ist im Grunde, bewaffnet man sich und seine Nachbarschaft einfach ne, mit eigenem Wissen, mit einer Struktur, wie verschiedene individuelle Viewpoints zusammenkommen können. Versucht, einen Raum zu schaffen, in dem man das auch verhandeln kann. Und da ist es manchmal auch wichtig, erstmal weg von der Macht zu sein. So, erstmal, wir haben das hier untereinander klar gemacht, hier in diesem Viertel. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt möchten wir hier mit euch diskutieren, wie wir das hier sehen und was wir hier möchten. Und haben den Senator ins Viertel gebeten und der ist dann auch gekommen und war nachhaltig beeindruckt.
Da kommen wir bestimmt noch gleich richtig, hoffentlich ausführlich zu dem Park Fiction, der sich hier direkt nebenan befindet. Was ich mich aber jetzt so in Vorbereitung dessen frage ist, wo hast du diese Methoden gelernt und die Menschen, mit denen du arbeitest? Weil die kommen ja nicht von ungefähr. Also die gehören sicherlich ein Stück weit in eine Zeit, aber die sind auch mit Theorien und Modellen nachvollziehbar auf unterschiedliche Arten und Weisen. Die sind auch durch soziale Praktiken im Alltag, durch gemeinschaftliche und Community-Arbeit entstehen die. Aber wo hast du die gelernt?
Ja, interessant. Also verschieden natürlich. Ne? Also einerseits ist eine klassische künstlerische Ausbildung wichtig und schön und weil man so mit den Gefühlen von...
Was meinst du damit? Also wie man den Pinsel
zeichnen, führt? Oder? Malen, malen, super, weil Allmacht, Ohnmacht, Angst zu scheitern, alles hängt von einem ab, ist eine super Erfahrung, die kann man da ganz schnell machen, ist einfach wichtig, ist toll.
Hat dir die Pinselführung bei der Entwicklung des Park Fiction geholfen oder waren es andere Sachen, die du
die hilft, dass man sich was lernt, sich was vorzustellen. Das würde ich sagen, das ist schon wichtig. Und das muss man auch trainieren. Und dann hat man auch einen Vorteil. So. Aber Sachen, die viel spezifischer sind, wären... also das über Kathy kam, das Wissen über Stephen Willets ins Spiel. Und Stephen Willets ist ein Künstler aus England, aus den frühen 70ern, würde ich mal sagen. Da hat er seine Hauptsachen entwickelt, der sehr viel mit Fragebögen, Umfragen und so gearbeitet hat. Und bei dem würde ich sagen, ist die Arbeit noch so aus so einem Optimismus des demokratisch revolutionären Aufbruchs der späten 60er Jahre.
Der Veränderbarkeit und so weiter.
Und man hat so ein bisschen auch noch mehr, nicht so ein Misstrauen gehabt dem Staat gegenüber, wie es dann später gewachsen ist. Ich würde sagen, das ist eine Vor-Foucault-Haltung. Bei uns kam hinzu, dass wir sagten, das ist jetzt eine Schlaufe weiter. Also in den 80er Jahren, 90er Jahren wurde halt Umfrage auch zu einem Herrschaftsinstrument. Leute fühlen sich ausgeforscht. Es integriert, es fördert Integrationsprozesse, wenn du so willst, und formatiert innere Beteiligung an Dingen, an denen man vielleicht gar nicht beteiligt werden möchte. Also diese ganzen Prozesse, die, würde ich sagen, die mit Foucaults Diskurstheorie gut beschrieben sind, waren ja auch Ende der 80er oder in den 90ern voll bekannt und uns auch bekannt. Und deshalb waren wir jetzt nicht so freudig wie 1972, hallo, hier ist ein Fragebogen, ihr könnt jetzt alle mitentscheiden, sondern uns war klar, das ist ein Gerangel auch, dass wir uns da reinstürzen, wenn wir das tun.
Das heißt, ihr hattet eigentlich so einen theoretischen Backdrop, den ihr aber durch diskursive Auseinandersetzung, durch Lektüre, durch Theorie sozusagen hattet. Das sind eure wesentlichen Tools gewesen, die euch gestärkt und begleitet und euch eine Richtung und Orientierung gegeben haben? Oder sind da auch noch andere Einflüsse wichtig gewesen? Weil ich denke auch an sowas wie, also in dem Moment, wo du, es gibt ja ganz andere Arten und Weisen, Selbstorganisation auch zu denken, die du nicht nur in der Theorie finden kannst, sondern auch, wenn du einfach dein ganzes Leben in einem Verein zum Beispiel warst. Dann weißt du auch, wie du Menschen organisierst oder kannst oder welche Möglichkeiten da sind, um etwas zu entwickeln, Ziele als Gemeinschaft zu formulieren, ne? Community-Arbeit und so weiter. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Welche Einflüsse waren in diesem Moment wichtig, damit das sozusagen so sich kristallisieren konnte in der Zeit?
Also, das ist ein wichtiger Punkt, zweifelsohne. Also, das, für diese Gegend ist natürlich die Selbstorganisationsprozesse rund, ehrlich gesagt, vor allem rund um die Hafenstraße, um das mal zu benennen, sind wahnsinnig wichtig gewesen. Die sind die Basis, ohne es gäbe das alles nicht.
Daran war gar kein Weg vorbei, oder?
Ja, und das brauchte aber auch irgendwie ein Update, weil die Leute hatten lange gekämpft. Und das war, erinnert man jetzt nicht mehr, aber das war hart. Das hat echt auch, das waren Opfer. Die Leute haben teilweise ein halbes Jahrzehnt alles vernachlässigt, was sie sonst machen. Und dann sind die auch müde gewesen. Und was für Park Fiction wichtig war, war, dass man nochmal einen anderen Modus, wie man in Konflikte reingehen kann und die führen kann, würde ich sagen, ausprobiert hat. Das lag auch in der Luft damals, so ein bisschen. Ich will jetzt nicht zu weit werden, aber es lag in der Luft durch andere politische Formen von Selbstorganisation, etwa in Mexiko, in Chiapas, von den Zapatisten, die sich von einem bestimmten Modell distanziert haben in der Zeit. Das haben wir sehr genau mitgeschnitten. Das haben auch Leute im Pudelclub mitbekommen. Das haben auch Leute im Nautilus-Verlag mitbekommen. Also die Texte waren in Hamburg zwei Monate, nachdem das losging, in Chiapas ins Deutsche übersetzt und kursierten hier in so kleinen Heftchen von Die Aktion. Und wir haben das aufgesogen. Ne? Und aus einem so einem Text konnte man sofort so rauslehnen, ach so, ja, so könnte man das machen. Ne? Also man muss nicht. Und das Interessante an den Zapatistas war ja, dass die damit gebrochen haben mit diesem klaren Guerilla-Konzept. Du musst dich bewaffnen und das ist dann der revolutionäre Weg. Und davon sind die weg und haben eigentlich so eine Idee von, wir gründen hier parallele Strukturen und die organisieren wir selbst. Das war wichtig bei den Zapatistas. Und wenn man das jetzt mal auf so einen bürgerlichen deutschen Kontext überträgt, dann hat man ja eigentlich gar keine Chance. Das stimmt gar nicht, geht gar nicht. Aber da geht eben ganz viel. Wir können uns auch parallel organisieren. Und wir sehen ja dauernd, dass das passiert. Und in dem Sinne war vielleicht Party-Erfahrung und wie machen die das viel wichtiger, dass da parallele Organisationen stattfinden, Raves plötzlich
Party
an Orten auftauchen.
Die Idee von Selbstorganisation, würde ich sagen,
ja, genau.
Die man ständig macht, ohne sie als solche zu beschreiben.
Genau. Und das ist natürlich so die Frage, darf das nur in den Ritzen der Gesellschaft stattfinden oder kriegen wir es hin, damit auch mal durchzukommen? Und kapieren wir eigentlich, machen wir uns eigentlich bewusst, dass das eine ganz tolle Unterbrechung ist, so ein Rave des klassischen bürgerlichen Verständnisses von Glück, dass Glück eine kollektive Sache ist, dass es nicht unbedingt die Zweierbeziehung ist oder die Kleinfamilie, und, sondern eben so ein Moment des Verschwendens. Und wie könnte diese Art von Kollektivität in Leidenschaften, so, wie könnte die wieder zurückfüttern in politische Prozesse? Ich finde das super aufregend. Das ist eine Frage, die sich viele Leute schon lange stellen. Aber das war so eine Entdeckung in dieser Zeit. Ich weiß nicht. Und ich glaube, das wird immer wieder eingehegt. Und im Moment weiß ich nicht, ob die Welt sortiert sich gerade wieder neu. Aber ich glaube, das war für eine ganze Zeit lang sehr entscheidend, als so eine positive Erfahrung, wie man Dinge bewegen kann.
Unterbrechen und verschwenden. Zwei Dinge, die sicherlich ganz wichtig sind. Auch so für diese Schnittmenge zwischen einer reflektierten Arbeit, einer künstlerischen Praxis und einer aktivistischen. Mhm. Und interessant auch, dass Park Fiction, also für mich ist diese ganze kollektive Arbeit, die ihr macht, auch als politische Arbeit, eine der dauerhaftesten, die ich in dem Bereich kenne, weil du ja auch nie aufgehört hast und ihr auch nie aufgehört habt, da weiterzumachen. Jetzt hätte ich zwei Fragen, die ich absichtlich zusammenstelle, obwohl sie gar nicht zusammenpassen. Nämlich die eine, kannst du ein bisschen diese Dauer beschreiben? Ja. Also von damals bis heute und warum und wie sich das heute organisiert? Und auf der anderen Seite, und ich komme aber darauf nochmal zurück, welche Rolle spielen wichtige hegemoniale Kunstinstitutionen und Ausstellungen dabei, wie die Documenta oder die Istanbul-Biennale. Also mich interessiert, wie da die ganze Zeit über Jahrzehnte Kunstfeld und verändernde Handlungsformen miteinander verschnitten werden.
Interessant. Ja, krasse Frage. Okay. Vielleicht erstmal die Dauer, weil es haben ja so 93, 94 viele Projekte angefangen zu unter dem Stichwort Intervention, oder du hast mich ja so netterweise vielleicht, aber auch bin ich gar nicht so einverstanden als Aktivistin, Aktivistenzeit. Also das Interventionistische fing damals an, und es irgendwie gibt es viele, kenne ich viele KollegInnen aus dieser Zeit und auch der Nachfolge, die dann so Projekte machen, wo die so initiieren, das Stichwort war immer initiieren, und sich dann zurückziehen. Und ich glaube, dieser Begriff initiieren, der enthält eine ganz große Arroganz.
Mhm, finde ich auch, ja.
Ne? Weil der impliziert ja eine Autorenschaft und Richtung. Und so, als gäbe es da so einen Kopf und hinterher Leute, die dann so handeln wie so ein Apparat. Und genau so sollte ja gar nichts laufen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, hier ist das auf keinen Fall so gelaufen. Das heißt, eigentlich würde es mal darum gehen, zu beschreiben, wie bewegt man sich eigentlich da drin, in diesen Gefügen mit, und was bedeutet dann dieser kleine Unterschied von Kunst zu sozialer Arbeit zum Beispiel, ohne dass das dann völlig zerreißt, aber manchmal eben doch auch dann zerbricht. Ne? Also das Tolle an Park Fiction war, dass es die entscheidenden 3 Jahre da zum Beispiel Verbindung gab und zusammen funktioniert hat. Aber das hat eben insofern mit dieser Langfristigkeit zu tun, als dass zu dem Zeitpunkt eher das Demonstrative reingehen und dann löst man als Künstler was aus und dann macht man das nächste Projekt. Ne? Und dann soll doch die Community da irgendwie dann das so umsetzen.
Gucken, wo sie bleiben.
Wenn sie so ganz toll sind, die Künstler, dann kriegen sie sogar das noch vorher geregelt. Ich weiß es nicht. Das ist ja fast schon majestätische Vorstellung. Mhm. Also auf jeden Fall eine Top-Down-Vorstellung von, wie das so gehen würde. Ja. Und die wirkt, ich kenne auch Leute, ich sag mal, ich nenne mal ein Beispiel, Superflex aus Dänemark, mit denen wir damals hin und wieder zu tun hatten, die sind völlig überzeugt davon, dass man das auch so machen muss. und zeigen das dann auch und finden, dass der Kunstcharakter gefährdet ist, wenn man sich zu sehr dann da reinbegibt.
Wenn man über temporäre Allianzen hinausgeht.
Genau.
Und dem gegenüber du.
Ja, genau. Wir gehen über temporäre Allianzen hinaus und machen so ein Projekt einfach weiter und versuchen, Wissen zu kollektivieren. Und auch wenn das manchmal nicht sauber abgrenzbar ist, sozusagen, finde ich das ja einen wahnsinnigen Vorteil, dass zum Beispiel Teile unserer Art hier zu arbeiten, das zusammen imaginieren, eigentlich längst Teil der Kultur eines Viertels geworden ist. Die Leute ziehen teilweise hier hin und denken, das läuft hier so. So. Und das ist natürlich ganz grandios und macht auch wahnsinnig Spaß. Ne? Und so, aber man hat das dann einfach weiter so ein Problem und kann das nicht überall anwenden. Und ich finde das inzwischen ja fast einen Vorteil, auch wenn wir Teile der Methodik anderswo einsetzen, wo ich sagen würde, dass wir uns hier auch eine Haltung erarbeitet haben und Teams erarbeitet haben, die mit einer Haltung arbeiten, die halt kritisch ist und ich glaube, das ist immer, wenn du am Tisch sitzt, Nora, wahnsinnig wichtig, das auch zu erwähnen, konfliktbereit sind, ne? Weil die Methodiken, mit denen wir arbeiten, die sind ja teilweise übernommen worden vom Social Design und von Leuten, die da sozusagen das einfach jetzt so einsetzen. Wenn man das aber als Büro machen will und einen Auftrag nach dem nächsten annehmen möchte, dann kann man sich das auf keinen Fall leisten, sich das mit Auftraggebern zu verscherzen und dann muss man sich zur Verfügung stellen. Und das ist schwierig, ne? Und bei uns geht es halt schon darum, dass diese Möglichkeit des Nein, des Ausstiegs, des Umschwenkens da drin eingebaut bleiben muss. So. Und das ist halt nicht so gut verträglich mit so einer Vorstellung eines neutralen, irgendwie im Imaginären verbleibenden Kunstraums, obwohl die Kunst also so, ne? Doch gleichzeitig so wahnsinnig stolz darauf ist, dass sie die Welt verändert.
Und jetzt war Pulp Fiction auf der Documenta 11 und auf der Istanbul Biennale 2013 mit, warst du oder wart ihr mit Bostanorama. Mhm. Sag doch mal, welche Rolle spielen dann solche großen Kunstausstellungen?
Ja, eine Riesenrolle natürlich. Also, aber Documenta ist natürlich was komplett anders funktioniert als wenn wir dieselbe Arbeit in irgendeiner Galerie zum Gallery Weekend in Berlin gezeigt hätten. Das ist eine wahnsinnig populäre Ausstellung. Das ist eine considerable number of Kunstlehrer dieses Landes, die da irgendwie sich das angucken und sich ernsthaft damit beschäftigen. Und darüber hinaus weltweit. So. Und was ich wahnsinnig wichtig finde, also die Frage ist ja auch immer, wie geht man damit um? Wir hatten vorher zum Glück so ein bisschen Training. Also haben die erste Ausstellung war in einem kurzlebigen Institution namens Wiener Kunstverein. Da haben wir das erste Mal ausgestellt, was wir so machen. Die zweite war dann in Berlin in so einem Ort, den es nicht mehr gibt. Da war dann wichtig, dass alle aus der Gruppe auch mitmachen. Weil dieses eine Ausstellung machen von seiner Tätigkeit, seiner Praxis vor Ort und einem eine Chance gibt, das von außen anzugucken und mit den Augen von anderen zu gucken und nochmal auch wirklich ein Feedback von anderen Menschen, die es nicht kennen, zu kriegen, wie die eigene Geschichte erzählt wird und was man da eigentlich macht. Also das heißt also, die Leute, die jetzt nicht so kunstmäßig mit den Begriffen unterwegs sind, sondern die vielleicht einfach wollen, dass es hier den Park gibt, die können das auch noch mal in einem anderen Rahmen sehen. Und das ist eine wahnsinnige Chance. Und das müsste jetzt so ein Kunstbetrieb eigentlich, wäre es toll, wenn der Kunstbetrieb das ermöglichen würde, dass bei so kollektiven Projekten, dass die ausgestellt werden und dass dann eben mindestens 5, 6 von den Leuten mit dabei sind. Nicht nur die Leute, die das professionell als Künstlerinnen machen, sondern die anderen auch. Und dass man wirklich Teil der künstlerischen Debatte wird und auch den Kunstbetrieb nicht davonkommen lässt mit so einer, sagen wir mal, kurzatmigen Symbolpolitik in Kunsträumen oder so. Ja? Sondern dass man so eine langfristige Arbeit auch konzeptuell eine Form findet, die nicht schlüssig ist. Weil die ganzen Kunstfragen lassen einen weder hier vor Ort noch bei so einer Ausstellung dann in Ruhe. Ne? Und gerade, es gibt so ein, das ist so eine wichtige Frage, weil so das Reale ist für den Kunstbetrieb manchmal so wahnsinnig sexy. Und die glauben dann, dass, wenn sie sich in das Politische begeben, dann doch bitte gleich sofort alles Kunstmäßige dann auch schon wieder aufgeben. Und möglichst bretthart politisch zu arbeiten. Also das merke ich oft, wenn Leute so aus dem Kunstkontext ins Politische das erste Mal so wechseln, plötzlich sprechen die genau wie alle da auch sprechen. Und diesen tollen Vorsprung, den die Kunst hat, dass sie Dinge vielleicht mal in Bildern sagen kann oder poetisch, dummerweise aufgeben in dem Moment. Und ich finde, das sollte man alles so nicht machen, sondern man sollte sowohl die Realität nicht mit der Kunst in Ruhe lassen, als auch diesen Kunstbetrieb nicht mit der Realität und was sie da drin machen kann, eigentlich in Ruhe lassen. Deshalb nervt das aber auch Leute, was wir machen.
Dadurch, dass diese ganze Initiative, die Entwicklung, die Dauer, auch die Visualität des Park Fiction eben nicht nur in die Richtung der Kunstinstitutionen, der Biennalen oder auch der Kunsthochschulen gewirkt hat, sondern auch in viele andere Richtungen, habe ich mich in Vorbereitung noch mal so ein bisschen überlegt, in welchem, also erstens, wie habe ich den Park Fiction kennengelernt? Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir lustigerweise, als der entstanden ist, im selben Haus wohnten, gleich hier um die Ecke, aber nicht voneinander wussten, das jetzt erst festgestellt haben, 20 Jahre später, das ist sehr witzig, und ich eigentlich zu der Zeit an der Uni studiert habe und hier in Pudel auf der Tanzfläche war, und dann ist dieser Park Fiction entstanden und hat ja auch neben der sozusagen räumlichen Aufenthaltsqualität, die da entstanden ist, auch ein Bild ist ja auch entstanden. Mhm. Ne? Und ich glaube, also ein Image, eine Repräsentation, vor allem diese Palmen, die da stehen. Mhm. Und worauf ich hinaus will, ist jetzt ein kleiner zeitlicher Sprung, aber also mich hat das wirklich beschäftigt, als ich Mitte der 10er Jahre festgestellt habe, dass es eine große Rezeption des Parks im Rap gibt. Also ein wirklich berühmtes Rap-Album von Bones MC und Ruff Camora heißt Palmen aus Plastik, was wirklich eines der erfolgreichsten Rap-Alben der letzten Jahrzehnte in Deutschland war. Die Beginner haben hier zahlreiche Musikvideos gedreht. Also das heißt, das, was ihr hier geschaffen habt, wirkt in sehr unterschiedliche Richtungen. Und wir müssen ja auch unbedingt bei Rap unbedingt auch von Kunst sprechen, meine ich. Mhm. So, und worauf ich jetzt hinaus will, ist, wenn wir diese Wirkungsrichtung denken, also nicht in die Richtung der Biennalen und der Kunstinstitutionen, sondern zum Beispiel in die Richtung des Rap, wie viel wisst ihr eigentlich, was ihr da gemacht habt? Oder wie viel hat das sozusagen eigentlich auch eine Eigendynamik angenommen, wenn hier die 187 Straßenbande mit ihren riesigen Motorrädern so ein Gruppenfoto quasi vor den Palmen macht? Also das ist, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Das finde ich faszinierend und es fällt mir tatsächlich, also mir fällt nichts Vergleichbares ein, wo sozusagen so eine Reichweite irgendwie auch entstanden ist von so einem...
Ja, okay. Also das ist uns schon bewusst, dass das eine wahnsinnige Reichweite ist. Ja. Die Frage ist, ob es noch, sagen wir mal, die emanzipatorische Reichweite ist, die bei den absoluten Beginnern noch, finde ich, da war. Die haben hier so Teletubby-Land gespielt. Das war kurz nachdem die fertig waren, waren die sofort da und haben sich so als Tiere verkleidet und ihren
Gustav Ganz.
Video hier gedreht. Das 187-Video kopiert ein Foto, das die Idee war von Margit Zenki. Mhm. Und zwar war das, als der Gezi-Park geräumt wurde, 2013, von der Polizei, wurde in der Nacht um 20 Uhr ungefähr, ging ein Bild über Twitter, dass die Polizei in Istanbul den Baum der Wünsche angezündet hat. Mhm. Und das haben wir sehr persönlich genommen als Park Fiction. Es gab dann so informelle Treffen den Abend und es wurde verabredet, wir benennen am nächsten Tag unseren Park hier um in Gezi Park Fiction. Mhm. Und dann meinte Margit, umbenennen, das ist ja noch nichts, wir machen ein Foto. Wir rufen zu einem Protestfoto auf, weil wir halt wussten, dass die Leute in Istanbul, ihr Park war geräumt, der Treffpunkt war weg, was wissen die eigentlich, was die Welt mitkriegt sozusagen. Mhm. Und da war unsere Idee, ein starkes Foto in die Welt zu schicken. Mhm. Es war ein total starkes Foto. Mhm. Wahnsinnig lustiges, raufiges Foto, wo auch wirklich viele sehr unterschiedliche Leute drauf sind. Und das haben wir losgeschickt und das hatte das allein hatte schon mal so eine irre Wirkung, dass irgendwie Menschen in Duisburg, glaube ich, oder Wuppertal das zum Symbol für Gezi Park Istanbul genommen hatten, weil die irgendwie gar nicht wussten, wie der in Istanbul eigentlich aussieht. Mhm. Und das hat aber auch fett nach Istanbul zurück kommuniziert. Ne? Also es wurde da sehr, sehr wahrgenommen. Und das haben dann die 187-Leute hier nachgestellt. Und dann haben ihnen bestimmte Nachbarn, glaube ich, noch so einen Bärendienst erwiesen, weil in dieser Szene mit den Motorrädern, die davor spielt, das hat dann irgendwie Nachbarinnen bestimmte so aufgeregt, dass die die Polizei gerufen haben und die wurden dann zur unfreiwilligen Ausstattung dieses Videos.
Jetzt wird's komplex.
Ja, ja. Ja, genau, es ist mega komplex. Und haben natürlich da eigentlich für das Salz in der Suppe gesorgt, weil da irgendwie plötzlich 60 oder mindestens 30 Polizistinnen mit ihren Mützen, also du siehst, es ist keine lange vorher gerufene Riot Police, es sind alle verfügbaren Streifenwagen der Stadt Hamburg.
Die normalerweise in der Hafenstraße andere Sachen machen,
ja,
muss man
ja
sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Als für Ruhe und Ordnung hier im Park Fiction zu sorgen.
Ja.
Interessant, aber das heißt, es ist sozusagen Gezi Park, Park Fiction und dann sozusagen über die Wirkung dieses Bildes und der Solidaritätsbekundung, die eine genuin politische war, gab es eine Wirkung, die im Rap sozusagen dann zu einer eigenen Bildhaftigkeit, zu einem eigenen Sprachbild sogar. Also wenn du jeden Menschen, der sich mit Rap beschäftigt heute, wenn du sagst, Palmen aus Plastik, alle wissen, ja, um was es geht.
Ja.
Also schon.
Also vor 3 Jahren wusste jeder 14-jährige Mensch aus Schalke, ja, was das ist.
Ja.
Und so, ja, das stimmt, ja. Mhm. Das, ja, ja. Ja, so ist das.
Passiert.
Das ist natürlich irgendwie auch lustig, aber irgendwie auch so ein bisschen vielleicht, ich hoffe ja, es hat sich damit dann auch ein bisschen verbraucht wieder, aber who knows.
Ja. Ja, aber was glaubst du, was das für ein Zeichen ist? Also für mich sind diese Palmen ein Zeichen dafür, dass ein Stückchen Raum kollektiv gewonnen wurde.
Mhm.
Und das erzählt sich schon einfach mit.
Ja, ja.
Da, also egal wie sehr das in der Geschichte des Rap rauf und runter gehört und gelesen wird, Palmen aus Plastik heißt hier wurde nicht Immobilien gebaut.
Ja.
Und ich finde es ja auch ziemlich toll mit diesen Palmen aus Plastik, weil sie das auch so erzählen. Also sie sind ja schon auch ein bisschen dreschig und sie sind aus Plastik. In denen ist so dieses, wir haben es geschafft, wir träumen, aber diese Träume haben halt auch etwas nicht komplett Umgesetztes.
Das stimmt. Genau, ja. Das ist sehr gut gesagt. Also und diese Palmen, die gehen ja auf einen Entwurf von drei Kindern. Wir könnten gleich nachgucken, wie die hießen. Zurück die ersten drei Zeichnungen. Die haben sich quasi die Palmen in den Kopf gesetzt und dann hat sich das so verselbstständigt, bis dann im allerletzten, also dann wurde in der Nachbarschaft nach Palmen gesucht und dann künstlichen Palmen, die es in großer Zahl schon damals in St. Pauli immer gab. Und dann hat am Ende der Handwerker die letzte Form des Blattes bestimmt, weil die aus statischen Gründen irgendwie besonders toll hielt. Aber sie sind aus Stahl, sind ja nicht aus Plastik. Ja. Aber dieses Künstliche ist, finde ich, wichtig, weil ich glaube, was so ein Moment in der Gestaltung ist, was dann zumindest mit Kunst zu tun hat, ob das wirklich die Kunst ist, weiß ich gar nicht so ganz bestimmt. Aber was damit zu tun hat, ist, dass man in jeder Form von künstlerischen Darstellung immer eigentlich erstmal so hauptsächlich nur zwei Möglichkeiten hat, nämlich die Sache verherrlichen oder die Sache verhöhnen. Also neutral ist schwierig, würde ich sagen. Und diese Palmen sind natürlich komplett dazwischen. Sie verherrlichen und so einen Traum und sie machen sich auch drüber lustig. Und genau das wird natürlich in so einer Inbesitznahme total ausgespielt. Ne? Also der eine Text ist eben Palmen aus Plastik. Wir sind so arme Menschen, dass wir da drunter aufwachsen. Aber wir eignen uns das an und sind so Ghetto und irgendwie so. Und dann kommt jemand und schreibt als Antwort darauf ein Buch, das hieß Unter Palmen aus Stahl. Das, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Das ist jemand gewesen, der war obdachlos und der schreibt gar nicht viel über Park Fiction, aber es war natürlich ein toller Titel, weil der hier in diesem Park sich aufgehalten hat, als er sich so ein bisschen wieder gefangen hat. Das hat er in Interviews auch sehr schön beschrieben. Und das hing mit der Atmosphäre zusammen, die es hier gibt. Das heißt also, man schafft nicht nur einen Park, ein Symbol, verschiebt Erde, sondern es liegt auch so eine Art Beziehungsnetz darüber. Das, was mit Commoning zu tun hat, mit gemeinen Sinn, mit einem Verständnis von, ich lasse hier nicht alles, also hier ist ganz viel erlaubt, aber ich lasse hier auch nicht alles zu, sozusagen. Ne?
Und ich würde auch sagen, es hat viel mit dem von dir vorhin erwähnten Pinselstrich zu tun, nämlich einer Entscheidung dazu, sich die Realität und die Gegenwart anders vorzustellen und etwas Unwahrscheinliches, nämlich die Palme, an einen Ort zu bringen, wo der Horizont das Hafenpanorama ist. Und die und es ist eben keine echte Palme zu benutzen, sondern eine aus Metall. Und damit auch ganz klar zu sagen, das ist nicht so und das wird auch nie so sein. Aber es könnte so sein, wenn wir es wollen. Ne? Und dieser Glaube vereint Menschen vom Rap bis zu Documenta. Und das ist natürlich irgendwie also romantisch und schön, vielleicht auch kitschig. Aber also ich fühle es. Also ich bin sozusagen, da bin ich dabei, muss ich sagen.
So. Es gibt da wahnsinnig viele Lesarten, das ist echt interessant. Irgendwie, weil meine Idee war am Anfang, ach, da auf der Seite ist Industrie und jetzt kommt so Freizeitgesellschaft. Wie finden wir das eigentlich? Also das so als Frage in den Raum zu stellen, dann funktioniert das natürlich formal wahnsinnig schön, weil die Palmen irgendwie schön mit den Kränen korrespondieren und das Raumgefühl wahnsinnig verstärkt wird dadurch. Und dann gibt es aber auch noch ganz andere Leute. Also es gab natürlich damals Leute, die sich keinen Urlaub leisten konnten. Für die ist das wirklich eins zu eins ein Bild für Sehnsucht nach. Dann gibt es natürlich auch Leute, die hierher kommen und die Heimweh haben. Also dass jetzt zum Beispiel der Kreisverkehr oben Yaya Jabi Circle heißt, nach einem schwarzen jungen Mann, der mit einer Bagatellmenge Haschisch im Knast gelandet ist und da dann gestorben ist. Das liegt daran, dass der hier gerne war. Ne? Und ich kenne seinen Bruder und der erzählte uns das eben, dass er hier an der Stelle sich an seine Heimat denkt. Ja? Auch wenn das nur künstliche Palmen sind. An den Garten seiner Oma.
Das heißt, es ist nicht nur ein exotisierendes Statement, diese Palme, sondern es ist auch etwas, was genutzt wird von Menschen, die eben ja aufgrund ihrer Biografie eine Verbindung haben zu Palmen und der entsprechenden Landschaft, in dem Sinne, dass sie sich verbunden fühlen sozusagen.
Also möglicherweise ist die erste Idee von jemand, dessen Großeltern aus so einem Land kommen. Insofern weiß ich nicht, exotisierend, Klischee, es spielt alles gleichzeitig mit rein und es kann immer so anders besetzt werden.
Und das ist es ja wahrscheinlich auch, was diese Disziplin ist. Also, dass du dich nicht da reinfallen lässt in diesen Traum. Ja, das, also, da baut jetzt hier, also, exotisierend wäre ja auch, wenn da jetzt eine richtige Palme steht. Ich meine, die Geschichte der exotisierenden Palmen ist ja auch die Geschichte der Palmen in Europa, wie in Nizza und so weiter. Die totale Einschreibung der exotisierenden Fantasie in die reale Landschaft vor dem Hintergrund des Kolonialismus. Und hier nicht, sondern eine Palme, die uns immer wieder auf ihr Klischee sein zurückwirft. Und das ist genau dieser künstlerische Move.
Immer wieder zu zeigen, dass es keine Palme ist.
Palme ist ein Klischee. Ja, und, dieses Klischee hat etwas mit Wünschen zu tun in dieser Gesellschaft, die nicht frei von den Machtverhältnissen sind und die aber trotzdem ihre Kraft entwickeln können, sich durchzusetzen.
Oder Cécile ein Klischee, wie es in dem sehr schönen Song von Charlotte A. Oh Gott, wie heißt sie? Charlotte Adigerie, glaube ich, und Bollis Popul aus Belgien heißt. Ja, das müsst ihr jetzt rausschneiden. Das Werbeblock, Cécile, ein Klischee.
Wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen zu deiner Studiumszeit und so langsam so ein bisschen vielleicht auch so Richtung Ende des Gesprächs gucken, finde ich trotzdem auch nochmal interessant die Frage, dass du, wie Nora am Anfang gesagt hat, ja jetzt auch selber in der Rolle eines Lehrenden bist, mhm. Professor bist, in dem Sinne auch eine Rückkehr an eine Kunsthochschule stattfindet oder stattgefunden hat. Ja, und in Amt und Würden quasi diese Aufgabe jetzt, ja, das muss man ja in aller Förmlichkeit so sagen, in Amt und Würden diese Aufgabe hast, diese Vermittlung von was ist Kunst, was ist ein Raum, was ist Raumproduktion, was ist ein relationales Kunst, mhm. Kunstbegriff und so weiter, selber zu vermitteln, mit Studierenden darüber zu sprechen. Was mich interessiert ist, wie lässt sich das als im Sinne einer Lehre vermitteln? Also auf welche Modelle, auf welche Theorien, welche Arbeitsweisen greifst du zurück? Gehst du mit denen hier an den Park Fiction und lässt die das sozusagen spüren und verbringst dir einfach Zeit, ohne groß den theoretischen Hintergrund sozusagen mitzubringen? Oder ist es eher andersrum, dass sozusagen euer Denken in der Lektüre beginnt oder findet es gleichzeitig statt? Also das würde mich sehr interessieren.
Das ist eine tolle Frage natürlich. Und ich muss die gleich so ein bisschen enttäuschen. Also ich bin an der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg und habe da eine Fachklasse tatsächlich für Malerei und partizipative Strategien. Ja. Und man denkt, das kriegt man jetzt überhaupt nicht zusammen. Aber ich habe gedacht, oh, das ist genau mein Job, als ich die Ausschreibung gelesen habe. Weil ich das so wahnsinnig wichtig finde, wie ich eingangs schon mal sagte, ne, dass man mit Malerei, mit Zeichnungen insbesondere wahnsinnig schnell was rauskriegen kann und ja auch unglaublich schnell Wirkung entfalten kann. Ich finde aber eben, wenn die Leute noch jung sind, finde ich wahnsinnig wichtig, dass sie erstmal selbst an ihrer eigenen Haltung arbeiten. Mhm. Und das kann man unheimlich schnell und gut feststellen über Kunst im klassischen Sinne. Auch, dass sich da was vergegenständlicht, das wird überprüfbar. Andere können es angucken. Man muss überlegen, wie man darüber sprechen kann. Aber man kommt auf was Neues. Das ist, glaube ich, wichtig. Man wird ausgebildet, rauszukriegen, was Neues zu finden. Neue Aspekte zu finden. Und das ist einfach, das ist eigentlich Kunstkerngeschäft, würde ich sagen. Das machen, glaube ich, gute andere Kolleginnen nicht anders. Und dann hat man die eine oder andere Studierende dazwischen, die dann total darauf abfahren, dass man da draußen in der Welt was machen kann damit. Mhm. Aber ich finde, das sollte man nicht allzu schnell machen. Mhm. Ich finde, das ist ganz wichtig, nicht zu schnell diese Frage zu delegieren, des Wünschens und der Leidenschaften und des Bildermachens. Und das ist ja kein leichter Vorgang. Das muss man ja aushalten. Es gibt ja einen Grund, dass die Leute alle mit 13 aufhören zu malen und nur irgendwie 2% weitermachen. Und ja, so, ne?
Finde ich aber gar nicht enttäuschend, wie du das beschreibst.
Also, kann ich gut verstehen. So, also. Ja, aber es kommt halt immer wieder. Es ist schon eine gewisse Disziplin dabei. Ein gewisses Durchmüssen.
Und ich meine jetzt, in Zeiten, wo uns Bilder ganz schnell mit Prompts produziert werden, finde ich es fast zum Possen umso wichtiger, Materialwiderstand, wie klappt das, wie kriege ich das hin, dass da was ist, was vielleicht nur in Andeutung da ist, was ich interpretieren muss, was jemand anders interpretieren kann. So, und das ist was ganz Tolles. Ich glaube, das ist essentiell wichtig für Menschen. Ich glaube, dass das viel mit dem eigentlichen Zugang zur Welt von Menschen zu tun hat. Das ist so ein komisches Ping-Pong aus Subjektivität und Realität. Die ist nicht nur vermessbar, sie muss auch irgendwie mit Sinngebungsprozessen gefüllt werden. Und das klingt jetzt natürlich komisch, weil die Kunst in den letzten 100 Jahren oft damit beschäftigt war, zu sagen, wir zerstören den Sinn. Die geilsten Sachen, Dada, waren ja eher so drauf gerichtet, wir machen das jetzt kaputt. Mhm. Jetzt sind wir gerade in so einer Phase geschichtlich, wo ich nicht mehr ganz sicher bin, ob das der Weg ist, weil die Position, ich mache alles kaputt und ich begründe, muss nichts mehr begründen, gerade regiert. Und die Position, ich komme ohne Wertesystem aus, regiert. Und das stimmt zwar auch nur zum Teil, das ist auch verlogen, weil die haben natürlich sehr konservative Wertesysteme, die sie gar nicht mehr aussprechen müssen. Aber das Verhandeln darüber muss man sich vielleicht dann doch wieder zurückholen. Und wo findet das eigentlich statt? Und ja, deshalb ist, glaube ich, wichtig, wieder Philosophie, Wissenschaft, Kunst, Poesie.
Ich denke mir, wenn die Wünsche das Material sind, dann geht es darum, den Widerstand in ihnen zu finden.
Ich könnte jetzt mit einem schönen Zitat kontern. Jede Wunschproduktion beginnt mit einem Nein.
Also ich wünsche mir auf jeden Fall, mit euch bei nächster Gelegenheit nochmal weitersprechen zu können, weil ich die zeitliche Begrenzung irgendwie jetzt richtig schade finde und so viele bereichernde Gedanken jetzt mitgenommen habe. Auf der anderen Seite macht es auch Sinn, irgendwann ja, zum Ende zu kommen, und würde vorschlagen, das jetzt zu tun, wenn ihr damit okay seid.
Ja, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass ja kürzlich gelungen ist, dass der Park sich erweitern wird auf die andere Seite der Straße.
Stimmt, das ist
wichtig.
Ja.
Also da gab es auch noch mal eine Wunschproduktionsphase, die ganz frisch ist. Das wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen, weil das haben viele von uns dran gearbeitet, also vom Park Fiction Committee. Und da sind auch junge Büros beteiligt, die auch schon vielleicht ein bisschen geprägt sind davon, dass es solche Projekte gibt.
Toll, danke euch. Es lohnt sich immer wieder hierher zu kommen, dich kennenzulernen, dich zu treffen, in den Pudel zu gehen, in den Park Fiction zu gehen. Und das ist vielleicht ein guter Aufruf zum Schluss.
Ja, ja. Schön war's.
Super, vielen Dank.
Danke.